Gallus war ein Wandermönch und Missionar, der vor allem im Bodenseeraum wirkte und als Heiliger verehrt wird. Er gilt als Gründer des Klosters St. Gallen und ist zusammen mit Ottmar Schutzpatron von Stadt und Bistum St. Gallen. Wie das Leben und Wirken des heiligen Gallus ausgesehen hat, das erfahren wir heute vom Wärterkaplan Sebastian Wetter von der Pfarrei in Tschernis. Am Mikrofon ist Ihre Andrea Marti. Und so begrüße ich Sie, Kaplan Sebastian Wetter, bei Radio Gloria ganz herzlich. Und wir freuen uns natürlich auf Ihre Gedanken zum heiligen Gallus.
Vielen Dank, freut mich sehr, wieder mal dabei zu sein.
Kaplan Sebastian Wetter, was fasziniert Sie persönlich am Leben des heiligen Gallus?
Mich fasziniert vor allem seine Fruchtbarkeit, wenn man bedenkt, ein ganzer Kanton, eine Stadt, ein Kloster tragen seinen Namen, viele Vereine und Stiftungen haben mit Gallus zu tun. Noch faszinierender ist für mich, wenn man bedenkt, wie diese Fruchtbarkeit zustande gekommen ist. Gallus war ein sehr impulsiver Zeitgenosse, darauf werde ich später noch kommen. Aber nachher, am Ende seines Lebens, zieht er sich zurück in eine Einsiedelei, lebt in der Stille und im Gebet vor Gott. Und gerade daraus ist diese große Fruchtbarkeit entstanden. Also es berührt mich sehr, wenn ich daran denke, was Gott aus diesem Ort gemacht hat, aus diesem Ort der Stille, und was aus einer kleinen Einsiedelei werden kann, eine große kulturelle, kirchliche Stätte, die bis heute eine ungebrochene Ausstrahlung hat.
Wenn man an den Lateinunterricht denkt, dann heißt Gallus ja eigentlich Hahn. Was bedeutet das?
Das ist richtig, Gallus kann als Hahn übersetzt werden. Lustig ist aber, dass es eigentlich umgekehrt ist, dass der Hahn seinen Namen von Gallus hat. Weil, also nicht vom Historischen, von der Person Gallus. Gallus kann auch übersetzt werden als der Gallier. Und der Hahn ist das gallische Tier. Also das Tier, das Haustier der Gallier. So ist das Wort dann für den Hahn entstanden. Und man könnte deshalb Gallus eben als Gallier übersetzen oder ein bisschen freier als Kelte, weil die Gallier, die in Frankreich lebten, sie waren ja keltische Volksstämme, so wie auch die Iren und die Schotten, also in das Gebiet, wo Gallus ursprünglich herkam. Also man übersetzt es meistens mit der Kelte.
In welcher Zeit hat denn der heilige Gallus gelebt? Da wird auch immer wieder viel darüber diskutiert.
Gallus wurde um das Jahr 550 nach Christus geboren. Und die Legende sagt, dass er fast 100-jährig gestorben ist, also irgendwann zwischen 640 und 650. Es war eine ganz besondere, auch schwierige Zeit damals in Mitteleuropa, ich sage mal am Ort, wo Gallus dann gewirkt hat. Wir erinnern uns, im Jahr 476 hat der letzte weströmische Kaiser abgedankt. Das große römische Reich, das ja über Frankreich und weite Teile Deutschlands ging, auch die Schweiz gehörte damals zum römischen Reich, ist ein bisschen vor der Lebenszeit von Gallus in die Krise gekommen, hat sich aufgeteilt zwischen Ost- und Westrom. Und wie gesagt, so gegen Ende des 5. Jahrhunderts ist die weströmische Herrschaft zusammengebrochen. Europa befindet sich in einer Zeit des politischen Neuaufbaus, germanische Volksstämme sind hier an der Herrschaft, vor allem die Franken. Da gibt es so verschiedene Reiche und in dem Gebiet, wo Gallus dann gewirkt hat, da haben sich auch verschiedene von diesen Herrschaftsstämmen haben sich da bekämpft, um die Vorherrschaft gekämpft und Gallus ist da mitten hineingeraten. Auch vom Glauben her war es nicht so einfach. Die Römer haben ja so in der späteren Phase sind sie auch christlich geworden. Im Jahr 313 wird die christliche Religion toleriert im Römischen Reich und gegen Ende des 4. Jahrhunderts wird sie auch offiziell Staatsreligion. So sind also auch hier in Mitteleuropa entstehen viele Kirchen und Pfarreien, Klöster noch nicht so, aber vor allem Pfarreien, die über vor allem durch römische Soldaten, die in diese Gegenden kommen, wird das Christentum hier auch ausgebreitet. Aber in der Zeit, wo Gallus wirkt, da sind viele von diesen ehemaligen christlichen Städten sind verschwunden. Es gibt wieder viele Landstriche, wo man sich wieder den germanischen Göttern zuneigt, wo es wieder heidnisch wird, jetzt aus christlicher Sicht, wo also wieder andere Götter verehrt werden. Und das ist sicher eine spezielle Situation. Es gibt noch so gewisse christliche Spuren, die da sind, aber an vielen Orten ist das auch wieder verschwunden. Und dahin kommt Gallus.
Kaplan Sebastian Wetter, wie würden Sie jetzt die Biografie vom heiligen Gallus umschreiben?
Es wird angenommen, dass die Hauptrichtung der Forschung geht dahin, dass Gallus aus Irland stammt. Es gibt eine Minderheitenmeinung, die sagt, dass Gallus eigentlich gar nicht aus Irland kommt, sondern erst später dann zur Missionsgruppe um Columban, zu dem ich gleich kommen werde, dazustößt. Und dass Gallus eigentlich aus Ostfrankreich ursprünglich stammt. Aber das ist bis heute eine Minderheitenmeinung geblieben. Man geht davon aus, dass Gallus tatsächlich aus Irland stammte. Die Legende will, dass er aus sehr wohlhabenden Kreisen stammte, dass sein Vater auch ein Fürst oder eine Herrschaftsfamilie war und dass er aber schon als Kind in ein Kloster kam, nämlich in das nordirische Bangor. Heute steht da nicht mehr sehr viel von diesem Kloster, aber damals im 6. Jahrhundert muss das ein riesiges Kloster gewesen sein. Im Unterschied zum europäischen Festland, wo eben viele christliche Spuren wieder sich zerstreut haben, ist das Christentum in Irland immer intakt geblieben. Es haben sich auch sehr viele eigene Traditionen dort ausgebildet und was vor allem beeindruckend ist, auch für uns heute, es gab riesige Klosterstädte mit so Tausenden von Mönchen. Die haben nicht alle feierliche Gelübde abgelegt, zum Teil haben sie auch einfach dort so mitgelebt und vielleicht als Handwerker da mit beigetragen, aber wirklich riesige Klöster. Bangor war sicher nicht das größte von denen, aber auch eine blühende Schule gab es dort. Da sind eben viele schon als Kinder in dieses Kloster gekommen, dort aufgewachsen und später selber Mönche geworden. Einer in dieser Zeit der großen Lehrer dort war der heilige Columban. Und Columban, der wollte aber nicht sein ganzes Leben dort verbringen im Kloster als Lehrer, sondern hat sich dann für eine intensivere Christusnachfolge entschieden. Man hat das damals die Peregrinatio pro Christo genannt, die Wallfahrt für Christus. Und das hieß, man hat sein Heimatland verlassen, um eben hinauszugehen und das Wort Gottes in der Welt zu verkünden. Also eigentlich eine Art Missionsauftrag von Jesus hat man dort für sich entdeckt und wahrgenommen. Das war für ihren ein besonders großes Opfer, weil sie gingen meistens auf das europäische Festland, die Iren waren sehr heimatverbundene Leute und da wirklich zu sagen, ich gehe jetzt weg und ich werde nicht mehr wiederkommen, das alles für Christus, das war ein sehr großes Opfer. Der heilige Columban hat sich wahrscheinlich so um das Jahr 590 aufgemacht mit 11 anderen Gefährten. Es ist natürlich kein Zufall, dass das 12 Leute waren, das erinnert an die 12 Apostel. Und eben einer von diesen 11 Gefährten von Columban war Gallus. Sie sind dann aufs europäische Festland, ins heutige Frankreich. Sie sind von den germanischen Fürsten mit ziemlich offenen Armen aufgenommen worden. Columban hat dann in den Vogesen, in Luxeuil, hat er ein erstes Kloster gegründet. Und dort sind sie dann weitergezogen. Die germanischen Fürsten haben ähnlich wie die römischen Kaiser schon gemerkt, das Christentum ist eigentlich eine gute Grundlage, um die politische Herrschaft zu festigen. Also es ist eine geistliche Grundlage von allem und das schafft Identität und das könnte das Ganze ein bisschen besser zusammenhalten. So eine gemeinsame Wertebasis. Und deshalb durften die da auch mit dem Segen des Fürsten oder des Königs durften die dann missionieren. Dumm war nur, dass die Fürsten zum Teil halt nicht so einen christlichen Lebenswandel hatten und der damalige Fürst dort, der hatte auch uneheliche Söhne, die er eigentlich legitimieren wollte, aber das hat Columban nicht zugelassen. Columban war ein sehr, sehr strenger Mann. Columban hatte auch eine sehr strenge Mönchsregel verfasst, die ist bis überliefert, also wir kennen die genau. So um einige Beispiele zu nennen, die haben dreimal in der Nacht haben sie das Chorgebet gebetet, natürlich am Tag auch, aber auch in der Nacht. Man hat einmal am Tag gegessen, so um 3 herum am Nachmittag, eine kleine Mahlzeit. Körperstrafe war auch üblich. Und wenn man sich da mal verpflichtet hatte in der Gruppe, dann wurde das auch erwartet, dass man da das alles mitgetragen hat. Wir kommen dann später noch zu einem Konflikt auch mit dem Heiligen Gallus deswegen. Wie gesagt, ist dann Columban, der ja der Anführer der Missionsgruppe war, ist in Konflikt gekommen mit dem germanischen Fürsten und er sollte eigentlich dann wieder ausgewiesen werden nach Irland auf einem Fluss dann Richtung Atlantik, aber sie haben damals, ich weiß nicht, war es ein stürmischer Tag, sie haben das Boot nicht auf diesen Fluss gebracht und konnten da nicht abreisen und das hat man als göttliches Zeichen gesehen. Deshalb hat er ihn dann weiterziehen lassen, er musste aber dann sein Fürstentum verlassen oder sein Königreich und er ist dann Richtung Osten nach Metz gegangen und dann in südliche Richtung in die Schweiz. Und dort können wir auch aufgrund von historischen Berichten können wir ziemlich gut nachvollziehen, wie die Missionsgruppe weitergezogen ist. Sie ist dann hier nach Tucken gekommen, hier in der Nähe von Schenis, wo wir gerade sind. Da gibt es nämlich auch einschlägige Missionsberichte. Der heilige Gallus war ein sehr impulsiver Mensch und er hat damals eine Götterstatue, es gab eben auch germanische Gottheiten, die dort verehrt wurden, die hat er kurzerhand in den See geworfen. Damals gab es noch den Tuckener See, das war eigentlich so wie ein Ausläufer des Zürichsees. Und das kam natürlich nicht gut an bei der Bevölkerung. Diese rabiaten Missionsmethoden hat man natürlich nicht gutiert. Und da musste die Missionsgruppe fliehen. Sie sind dann Richtung Bodensee gegangen, nach Arbon. In Arbon gab es eine christliche Gemeinde um den Priester Willimar. Und von dort sind sie dann nach Bregenz weitergezogen. Und Gallus konnte es wieder nicht lassen, hat dann dort auch wieder irgendein Heiligtum zerstört. Und dann mussten sie wieder fliehen, obwohl sie eigentlich dort ein bisschen Fuß gefasst hatten. Ich weiß nicht, die Reaktion von Columban sie nicht überliefert, was er dazu gesagt hat, aber ich kann mir vorstellen, dass er nicht so erfreut war, dass sie wegen Gallus eben immer wieder weiterziehen mussten, weil er halt so radikal war. Ein bisschen fanatisch, könnte man fast schon sagen. Und dann aber kurz nach Bregenz ist es passiert, dass Gallus sehr krank geworden ist. Es heißt, eine Fieberkrankheit hat ihn befallen. Und jetzt kommt eben der strenge Columban wieder. Der Columban will Richtung Norditalien ziehen und man nimmt aufgrund von einer Briefkorrespondenz mit Papst Gregor dem Großen, nimmt man an, dass Columban eigentlich nach Rom wollte, an die Apostel, zu den Apostelgräbern. Und der sagt zu Gallus natürlich, du hast dich unserer Gemeinschaft verpflichtet, du kannst jetzt hier nicht einfach schlapp machen, du kommst jetzt mit. Aber Gallus hat sich wirklich außerstande gefühlt, er war so schwach, er hat gesagt, nein, ich kann hier nicht mehr weiterziehen. Das hat Columban dann irgendwann akzeptiert, aber zu ihm gesagt, zur Strafe darfst du, solange ich lebe, die heilige Messe nicht mehr feiern. Deshalb wissen wir auch, dass Gallus Priester war, spätestens seit dieser Stelle in der Legende. Und so ist es dann tatsächlich gewesen. Columban zieht weiter nach Norditalien und Gallus bleibt in der Gegend. Columban ist dann zwar nur bis Norditalien, bis Bobbio gekommen. Dort hat er wieder ein Kloster gegründet und ist dann dort auch gestorben. Das war im Jahr 615. Das Bobbio ist in der Nähe vom heutigen Mailand. Gallus bleibt dann in der Ostschweiz. Er geht zuerst zum Priester Willimar, den wir in Arbon schon getroffen hatten. Er wird von ihm gesund gepflegt und er entschließt sich dann, dass er in die Einsamkeit gehen möchte und dass er ganz für Gott im Gebet leben möchte. Der Priester Willimar gibt ihm dann einen Diakon mit, Hiltibot, und mit diesem Gefährten zieht Gallus in der Ostschweiz ein bisschen umher, sucht im Steinachtal nach einem Ort, wo er bleiben könnte. Und wie die Legende sagt, stolpert er dann irgendwo über einen Dornstrauch oder eine Wurzel und das sieht er als Zeichen von Gott, dass er dort bleiben soll. An diesem Ort, damals alles Urwald, steht heute die Stadt St. Gallen. Dort hat Gallus dann seine Zelle aufgebaut und ist dann dort geblieben und auch dort gestorben.
Dilecti Deo Galli Perenni, hominibus fecetibus angelus.
Wir hörten die Lecte Deo aus der Gallus-Sequenz von Notker Balbulus und nun freuen wir uns auf die weiteren Ausführungen und Darstellungen über das Leben vom heiligen Gallus mit Kaplan Sebastian Wetter. Wir hörten schon sehr vieles vom heiligen Gallus und wie er gewirkt hat. Aber was war herausragend in seinem Leben, Kaplan Sebastian Wetter?
Es gibt natürlich einige von den Wundergeschichten, die sich oft in mittelalterlichen heiligen Legenden finden. Da möchte ich natürlich auch eine erzählen, aber ich möchte dann auch noch zwei weitere Aspekte aufzeigen, die ich eigentlich auch sehr eindrucksvoll finde, weil sie auch menschlich eindrucksvoll sind. Das erste, eine Legende. Die ist vielleicht auch ein bisschen bekannt, die Legende mit dem Bär, weil Gallus wird ja auch mit dem Bär dargestellt. Es heißt, dass in dieser Anfangsphase, als Gallus mit seinem Diakon Hildibot in diesem Wald war, da gab es natürlich auch viele wilde Tiere. Das ist übrigens auch etwas, was wir uns bei dieser Missionsgruppe vor Augen führen müssen. Ich meine, die reisen nicht einfach mal so ein bisschen herum, wie wir das heute tun. Das war früher extrem gefährlich, herumzureisen, weil es gab eben wilde Tiere, es gab viele Konflikte, auch kriegerische Konflikte überall und natürlich auch Wege, Lagerer und alles Mögliche. Das war also kein Sonntagsspaziergang früher. Und wie gesagt, mit so einem wilden Tier hat auch Gallus seine Bekanntschaft gemacht. Es hieß, dass eines Abends, als sie da ums Feuer waren oder so, nach dem Essen kam auf einmal ein Bär und wollte sich da auch über die Vorräte stürzen. Und da hat der heilige Gallus zu ihm gesagt, hol mir ein Stück Holz und dann bekommst du was zu essen. Und der Bär ist dann hingegangen, hat Gallus ein Stück Holz gebracht und dafür hat Gallus ihm ein Brot gegeben und hat ihm dann gesagt, er soll sich jetzt aber verziehen aus der Gegend, weil jetzt bin ich hier. Und das hat der Bär dann gemacht. Ist dann weggegangen. Das ist die Legende von Gallus und dem Bär. Zwei andere Dinge, die mich an ihm beeindrucken. Das eine ist, Gallus hat ja von Columban das Verbot bekommen, die Messe nicht mehr zu feiern, solange er lebt. Und Gallus hat das tatsächlich eingehalten. Also der hätte auch sagen können, Columban ist weit weg, der ist in Norditalien und dieses Verbot ist völlig übertrieben. Ich meine, ich war todkrank, wie soll ich da weitergehen und auch unterwegs sterben? Aber Gallus hat es nicht gesagt. Also für ihn war auch der Gehorsam und die Loyalität gegenüber seinem Lehrer war so groß, dass er tatsächlich die Messe nicht mehr gefeiert hat, bis der heilige Columban gestorben ist. Dazu gibt es dann auch wieder eine kleine Wundergeschichte. Gallus soll nämlich eines Tages zu seinem Diakon Magnuald, das war dann schon ein bisschen spät, also 612 ist Gallus, hat sich Gallus im Steinachtal niedergelassen, 615, etwa 3 Jahre später, ist Columban gestorben. Und damals waren sie schon ein paar mehr Leute. Sein Ort, wo er sich niedergelassen hat, hatte auch eine Ausstrahlung. Und eben der Magnuald Auch ein Diakon damals hat er zu ihm gesagt, bereite mir alles vor, damit ich die Messe feiern kann. Und der Diakon fragt ihn natürlich, ja, willst du jetzt das Messverbot nicht mehr einhalten? Und dann sagt Gallus zu ihm, letzte Nacht ist mir der heilige Columban erschienen und hat mir gesagt, dass er jetzt nicht mehr auf Erden weilt und jetzt kann ich wieder die Messe feiern. Sie haben die Messe gefeiert, dann hat er aber auch den heiligen Magnoald nach Norditalien geschickt, ins Kloster nach Bobbio, um das auch zu überprüfen. Und es ist tatsächlich so gewesen, dass Columban am 23. November 615 gestorben ist und Gallus hat eben am 24. November dann wieder nach 3 Jahren die erste heilige Messe gefeiert. Eigentlich wie auch als Zeichen der Versöhnung hat man im Kloster in Bobbio dem Magnoald den Stab von Columban mitgegeben. Der ist dann später als Magnusstab nach Füssen gekommen, wo er auch bis heute ist und immer noch auch verehrt wird, weil der Magnoald ist später dann eben nach Süddeutschland ins Allgäu nach Füssen gegangen und hat dort dann ein Kloster gegründet. Und so ist der Stab des Columban via St. Gallen dann später dahin gekommen.
Klostergründung, ein gutes Stichwort. Kloster St. Gallen hat er auch gegründet. Können Sie hier einige Worte dazu sagen?
Das Kloster St. Gallen ist eigentlich nicht direkt vom heiligen Gallus gegründet worden. Es ist aber tatsächlich so, dass sich schon zu seinen Lebzeiten immer mehr Leute auch um seine Zelle herum angesiedelt haben. Man weiß aus der Legende, aus einem anderen Zusammenhang, dass etwa auch wieder 12 Gefährten dort gelebt haben. Und erst etwa 100 Jahre nach der Ankunft von Gallus im Jahr 719 gründet der alemannische Priester Ottmar an der Stelle das Kloster. Das ist deshalb gewesen, weil die Zelle vom heiligen Gallus, wo er dann später auch begraben wurde nach seinem Tod, die ist ein Ort der Verehrung geblieben. Aber anscheinend mit der Zeit ist dieser Ort ein bisschen verwildert. Es gab niemanden, der da so richtig geschaut hat zum Ganzen. Wurde der heilige Ottmar eben beauftragt, er soll an diesen Ort gehen und er soll diesen Ort eben wieder ein bisschen aufbauen. Und Ottmar hat dann dort das Kloster gegründet, später dann mit der Benediktsregel auch. Und wie gesagt, das war im Jahr 719 und dieses Kloster ist sehr schnell gewachsen und berühmt geworden. Vor allem die Klosterschule hat eine große Bekanntheit erlangt. Sie haben also viel adelige Familien, haben ihre Söhne dahin gebracht, die dann dort erzogen wurden. Und wie das so war, einige sind dann auch im Kloster geblieben und haben dann an der Klosterschule gewirkt. Später ist das Kloster auch politisch immer bedeutender geworden. Es ist eine Fürstabtei geworden. Das heißt, der Abt vom Kloster ist nicht nur der Vorsteher, der religiöse Vorsteher gewesen, sondern er ist auch der weltliche Herrscher gewesen über das Gebiet. Und durch Schenkungen und Ankauf ist auch das Klostergebiet immer mehr gewachsen. Es hat dann am Ende bis nach Süddeutschland Besitzungen gehabt, aber vor allem natürlich im heutigen Kanton St. Gallen gab es sehr viele Besitzungen, vor allem das Fürstenland, das ist da die Gegend um Gossau herum und Wiel. Das waren die angestammten Lande, die dem Kloster St. Gallen gehört haben. Später haben wir die Grafschaft Toggenburg dazu gekauft. So aus diesem Gebiet ist dann, könnte man sagen, später mit ein paar zusätzlichen Gebieten auch der Kanton St. Gallen entstanden. Die Äbte haben sich auch immer mehr kirchliche Privilegien oder, sag mal, Zugeständnisse erstritten. Man gehörte kirchlich ja eigentlich zum Bistum Konstanz. Also ein Abt ist ja nicht zugleich auch Bischof. Aber das Bistum Konstanz war riesig. Das ist in über weite Teile von Deutschland ist das gegangen. Und eben auch praktisch die ganze Deutschschweiz gehörte zum Bistum Konstanz. Da kann man sich vorstellen, dass die Bischöfe von Konstanz nicht überall gleich präsent sein konnten. Aber die Äbte von St. Gallen, die waren sehr verbunden mit ihrem Gebiet und haben dann eben in Rom auch erwirkt, dass sie immer mehr Rechte, vor allem auch Visitationsrechte und so bekamen, dass sie da ein bisschen schauen konnten, dass das religiöse Leben eben auch intakt blieb. Es sind dann ganz am Ende nur noch die höchsten Weihehandlungen dem Bischof vorbehalten geblieben, zum Beispiel die Weihe von Kirchen, aber auch die Priesterweihen. Und so ist auch dort also eine Mischung gewesen. Es gab einen Diözesanklerus, der zu Konstanz gehörte, der in diesem Gebiet tätig war, aber natürlich auch die Mönche von St. Gallen, die sind dort tätig geblieben. Am Ende waren so etwa 100 Mönche, die zum Kloster St. Gallen gehörten, bevor das Kloster dann eben leider aufgehoben wurde. Dazu kann ich auch gleich noch ein bisschen was sagen, ist eine sehr intensive Geschichte gewesen. Zuerst aber noch ein kulturelles Erbe, das das Kloster St. Gallen uns hinterlassen hat, ist einerseits die großartige barocke Stiftskirche, die im 18. Jahrhundert entstanden ist, die damals ganz neu erstellt wurde. Also man hat früher natürlich so mittelalterliche Kirchen gehabt, an denen immer wieder etwas erweitert wurde. Das Kloster ist ja immer gewachsen und so. Aber in der Barockzeit hat man wirklich die Klostergebäude erneuert und auch eine neue Kirche hingestellt. Und natürlich auch ein sehr wichtiges Erbe ist die Stiftsbibliothek, die auch im heutigen Kleid barock ausgebaut wurde und die eine unvergleichliche Sammlung darstellt von mittelalterlichen Handschriften, aber auch späteren Buchdrucken, die dazu kamen. Sie ist besonders so wertvoll, weil die Stiftsbibliothek hat nie gebrannt, also es ist immer noch der ganze Bestand dort und auch in Kriegszeiten hat man den immer rechtzeitig retten können. Im Frühmittelalter auch einmal dank einer Frau, der heiligen Viborada, die als Ratgeberin dort gelebt hat, als Inklusin. Also sie hat völlig eingemauert gelebt in der Nähe vom Kloster. Ihr Bruder war auch Mönch in St. Gallen und damals waren die Ungarn Einfälle in die Ostschweiz. Und die heilige Viborada hat das in einer Vision vorausgesehen und hat die Mönche gewarnt, sie sollen alle Kostbarkeiten, dazu gehört natürlich auch die Bücher, sollen sie in Sicherheit bringen. Die heilige Viborada selbst wollte aber ihrem Gelübde treu bleiben und wollte nicht aus ihrer Klause herauskommen. Und sie ist dann dort als Märtyrerin umgebracht worden von den Ungarn, weil sie gedacht haben, da ist irgendein Schatz vergraben, aber so war es natürlich nicht. Und die heilige Viborada war dann die erste Frau, die nach dem, ich würde sagen, neuen Heiligsprechungsverfahren dann tatsächlich kanonisiert wurde. Also da eine wichtige St. Galler Heilige, die auch in diese Reihe gehört, wenn wir von den Heiligen sprechen, Gallus, Otmar, da müssen wir immer auch die Viborada nennen, die auch eine sehr große und wichtige Rolle damals hatte. Ja, da kann ich vielleicht noch zum Ende vom Kloster St. Gallen kommen. Man fragt sich ja, warum ist dieses große Kloster, warum ist das zu Ende gegangen, warum ist das, besteht das heute nicht mehr? Es gab natürlich immer wieder in der Klostergeschichte Zeiten, in denen es dem Kloster sehr gut ging und Zeiten, in denen das auch das religiöse Leben dann abgeflacht ist, wo auch die Ordensregel nicht mehr so streng eingehalten wurde, wo das alles ein bisschen erschlafft ist. Aber man sieht so in der Barockzeit, natürlich die Reformationszeit ist eine schwierige Zeit gewesen für das Kloster, aber so in der Barockzeit wird das religiöse Leben wieder intensiver, es blüht wieder auf. Und in der Zeit des 18. Jahrhunderts kommt die napoleonische Zeit, die französische Revolution in Frankreich, die ja sehr viel der gesellschaftlichen und politischen Ordnung umstürzt, die erreicht langsam auch die Schweiz. Napoleon zieht ja dann auch ein, also der erobert ja auch die Schweiz, also ohne auf nennenswerten Widerstand zu stoßen. Es entsteht die Helvetische Republik, die sehr religionsfeindlich ist, beziehungsweise auch vor allem gegen halt diese angestammte Ordnung, in der auch die katholische Kirche natürlich eine wichtige Rolle gespielt hat. Gegen die wendet sich die Helvetische Republik, es werden sehr viele Klöster aufgelöst. Und natürlich auch ein großer Angriffspunkt ist das Kloster St. Gallen, weil der Abt dort ist ja auch weltlicher Herrscher. Und das kann natürlich nicht sein, der muss entmachtet werden. Und das gibt dann ein langes Hin und Her. Die Helvetische Republik, die existiert nicht sehr lange, von 1798 bis 1803. Und dort gibt's dann eine neue Verfassung, die Mediationsakte in der Schweiz, die Klöster in ihrem Bestand wieder sichert. Ein Beispiel dafür ist das Kloster Einsiedeln, das vorher auch aufgehoben wurde, jetzt aber wieder sozusagen in alle Rechte eingesetzt wird. Aber beim Kloster St. Gallen gibt es ein großes Problem. Im Jahr 1803 wird der Kanton St. Gallen gegründet. Ein Verdienst von Napoleon ist ja, dass er alle Gebiete in der Schweiz zu ebenbürtigen Kantonen macht. Es gab früher ja noch Untertanengebiete, das Tessin und das Rheintal, der Thurgau und aargauische Gebiete. Und Napoleon macht aus allen diesen Gebieten, entweder schlägt er sie anderen Kantonen dazu oder macht eigene Kantone daraus, die wirklich gleichberechtigt zu den anderen Kantonen kommen. Und aus diesem Gebiet von St. Gallen entsteht eben der Kanton St. Gallen. Jetzt der letzte Fürstabt, Pankraz Forster, der ist da nicht sehr erfreut und er kann sich nicht damit anfreunden, seine politische Herrschaft, seine Landeshoheit abzugeben und nur das Kloster St. Gallen sozusagen als religiöse Gemeinschaft bestehen zu lassen. Das hat für viel Unverständnis gesorgt, also natürlich auf politischer Seite, aber auch in der Klostergemeinschaft selbst, weil viele sagten, komm, lass diese Landeshoheit los und wir können dann als Kloster weiter bestehen. Pankraz Forster hatte natürlich seine Gründe. Er hat erstens einmal befürchtet, dass wenn man die Landeshoheit abgibt, dass man dann gar nicht mehr die wirtschaftlichen Ressourcen hat, um so ein großes Kloster aufrechtzuerhalten. Zweitens hat er befürchtet, dass sich in den politischen Verhältnissen damals, wenn er seine Herrschaft abgeben muss und da der Kanton regiert, dass man als Kloster da gar nicht mehr leben kann, dass man dann immer von der Politik in die Schranken verwiesen wird, dass das religiöse Leben dann von der Politik bestimmt wird und dass sie dann gar nicht mehr nach ihrer Regel und allem leben können. Das waren die großen Befürchtungen. Es hat sich ja dann bei anderen Klöstern nicht bewahrheitet. Also im Nachhinein ist man immer schlauer, könnte man sagen. Er hätte natürlich verzichten müssen auf die Landeshoheit. Es ist dann aber schlussendlich darauf hinausgelaufen, dass Pankraz nicht nachgegeben hat und der erste Landammann von St. Gallen, Karl Müller von Friedberg, der übrigens ehemals ein äbtischer Beamter war, er hat dann das natürlich auf diesen Machtkampf hinaus, also hat sich dann durchgesetzt in diesem Machtkampf und das Kloster St. Gallen wurde dann aufgehoben. Er hat das formell nicht so richtig geschafft, das wäre auch nicht möglich gewesen, weil die Mediationsakte hat die Klöster ja in ihrem Bestand gesichert. Rom hat sowieso nicht den Segen dazu gegeben. Man hat dann kurzerhand einfach die Klostergüter liquidiert, 1805. Man hat also alles, man könnte heute sagen, verstaatlicht und verkauft. Hat aber doch auch gesagt, ich meine, das ist auch ein Vermögen der Katholiken. Und man hat deshalb dann geschaut, aus dieser oder Liquidationsmasse hat man einen Teil mal abgesondert, um die Schulden zu zahlen. Ein Teil kam an den Kanton St. Gallen, das war sozusagen das Staatsgut, sozusagen was das Kloster St. Gallen als staatliche Einrichtung gehabt hat. Und einen Teil hat man dann den Katholiken übergeben, als Klostervermögen sozusagen. Und aus diesem Bistumsfonds heraus ist dann später das Bistum St. Gallen entstanden. Man hat damit auch katholische Schulen finanziert. Also man hat schon auch als Kanton, das war jetzt nicht nur alles religionsfeindlich, man hat schon auch gesagt, es müssen auch die kirchlichen Strukturen müssen finanziert werden und dieses Geld soll dazu da sein, damit die Kirche eben auch weiterleben kann. Also auch der Teil ist ja dann irgendwann vom Bistum Konstanz abgetrennt worden. Dann, also die gesamte Deutschschweiz eigentlich. Und dann sind ja dann verschiedene Bistumsorganisationen daraus entstanden und 1845 ist dann das Konkordat zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Kanton St. Gallen entstanden und 1847 ist das Bistum St. Gallen entstanden. Gerade heute vor 175 Jahren, also dieses Jahr, dürfen wir ein Jubiläum feiern im Bistum St. Gallen. Und wir erinnern uns natürlich aber immer, dass unser Bistum, das erst für kirchliche Verhältnisse noch sehr jung ist mit 175 Jahren, aber dass es doch eine religiöse Vergangenheit gibt, die mit dem Kloster St. Gallen und dem heiligen Gallus sehr viel weiter zurückreicht.
Der heilige Gallus ist Patron von der Stadt St. Gallen und auch vom Kanton. Wie ist es dazu gekommen?
Es war natürlich klar, dass diese große Gründerfigur, die am Ursprung von allem steht, vom Kloster, von der Stadt und dann auch vom ganzen Kanton, dass die eine besondere Bedeutung haben würde. Im Kloster St. Gallen hat man natürlich seine Gebeine hoch verehrt. Es gab das Grab vom heiligen Gallus und auch von Ottmar natürlich auch. Also heute übrigens die Kathedrale von St. Gallen, die spannt sich über die zwei Gräber von den Heiligen. Also ganz am westlichen Ende ist die Ottmarskrypta mit dem Grab vom heiligen Ottmar und ganz im östlichen Ende ist die Galluskrypta mit den Gebeinen vom heiligen Gallus. Das Kloster hat natürlich die Verehrung sehr gefördert vom heiligen Gallus. Es sind auch verschiedene Patrozinien entstanden. Man sieht in vielen Kirchen, die damals zum Kloster St. Gallen gehörten, sieht man die beiden Heiligen Ottmar und Gallus. Also wenn man heute in der Ostschweiz irgendwo die beiden Heiligen sieht, kann man fast sicher sein, dass diese Pfarrei oder diese Kirche mal zum Kloster St. Gallen gehörte. Und das ist ja... Erstaunlicherweise ist es immer klar gewesen, auch beim Kanton, dass der St. Gallen heißen würde. Also meines Wissens gab es nie ernsthafte Alternativen. Es gab mal eine kurze Zeit unter Napoleon, da wollte er die Kantonseinteilung ein bisschen anders machen. Das wäre dann der Kanton Sentis gewesen, wo St. Gallen der Hauptort gewesen wäre, mit Appenzell zusammen. Und der südliche Teil, das heutige See und Gaster vom Kanton St. Gallen, das wäre dann als Kanton Lind zusammen mit Schwyz und Glarus, wäre das dann ein südlicher Kanton gewesen. Aber 1803 war klar, es gibt diesen Kanton St. Gallen und dort lebt immerhin der heilige Gallus auch im Namen noch weiter.
Kaplan Sebastian Wetter, wie wird der heilige Gallus heute noch verehrt?
Es gibt natürlich den Gallentag, wie wir ihn nennen. Der ist am 16. Oktober, dem Todestag vom heiligen Gallus. Der wird immer noch groß gefeiert mit Pontifikalamt in der Kathedrale in St. Gallen. Es gibt immer auch einen Festprediger und auch einen Empfang. Was auch mit diesem 16. Oktober zusammenhängt, ist die Olma, die große Ostschweizer Messe, also jetzt Messe im weltlichen Sinn, früher eine Landwirtschaftsmesse, heute mit allen möglichen Ausstellungen. Die beginnt nämlich immer am Donnerstag vor dem Gallentag und dauert dann 11 Tage. Und das also orientiert sich immer noch an diesem heiligen Tag. Was sonst natürlich noch da ist, ist die Galluskrypta. Dort sind die Reliquien von Gallus aufbewahrt. Es gibt aber leider nicht mehr sehr viele. Das hängt einerseits mit der Reformation zusammen. Im Rahmen oder im Zuge des Bildersturms sind leider auch praktisch alle Reliquien zerstört worden. Und auch es gab so einen silbernen Sarkophag, wo die Gebeine des heiligen Gallus aufbewahrt wurde. Auch der ist dann verloren gegangen. Vadian, der Reformator von St. Gallen, sagt allerdings, dass in diesem Sarg drin nur noch ein Schienbeinknochen war. Und man sagt heute in der Forschung wahrscheinlich, man war im Mittelalter ja sehr großzügig, man hat auch unter den Klöstern und so hat man die Reliquien ausgetauscht und wahrscheinlich hat man einfach schon so viele Reliquien oder so viele Knochen von Gallus weggegeben, dass fast nichts mehr übrig geblieben ist. Man weiß zum Beispiel auch heute noch, und das ist ja fast schon ein Glück, dass auch ein paar Reliquien wegkamen, dass ein Teil des Schädels des heiligen Gallus ist in Prag, im Veitsdom. Den hat mal ein König mitlaufen lassen aus St. Gallen. Und ja, in der Krypta, in der Gallus-Krypta gibt es schon noch einige wenige Reliquien, die dort auch verehrt werden. Aber es ist nur schon so als, also für mich ein sehr eindrücklicher und berührender Ort. Man weiß, hier ist Gallus begraben worden, hier ist sozusagen auch der Ursprung von allem und ich finde, es hat eine ganz besondere Ausstrahlung. Ein zweiter wichtiger Ort, der auch nicht weit von der Kathedrale weg ist, ist die Galluskapelle. Das war sehr lange die Taufkapelle der Dompfarrei. Symbolisch sehr schön, weil der Legende nach ist diese Kapelle am Ort entstanden, wo der heilige Gallus über den Dornstrauch gestolpert ist. Also sozusagen der Ort, wo er die Berufung von Gott erfahren hat, hier bleibe ich, hier will ich im Gebet für Gott leben. Und ja, auch da hat ein Stück weit ja alles angefangen. Und das ist heute, ist diese Galluskapelle auch so ein bisschen ins ganze Klosterensemble integriert, weil das war noch zu Äbtezeiten, als die dann da integriert wurde. Und der Abt hatte direkt über der Galluskapelle seine Privatkapelle. Das ist heute noch eine bischöfliche Privatkapelle. Und ich durfte dort auch vor meiner Priesterweihe mit dem Bischof und meiner Familie die Kelchweihvesper feiern. Das ist sozusagen eine Vesper, in der der Kelch gesegnet wird, den man als Neupriester dann das erste Mal benutzt, auch also der Primizkelch oder die gesamten heiligen Gefäße werden dann dort gesegnet. Einerseits war es sehr schön, nur mit dem Bischof und der Familie dort so zusammen zu sein, sehr eindrücklich, aber auf der anderen Seite auch an diesem Ursprungsort auch von unserem Bistum.
Herr Kaplan Sebastian Wetter, Sie könnten wahrscheinlich noch stundenlang über den heiligen Gallus und Columban sprechen, aber leider neigt sich unsere Zeit dem Ende zu. Was aber noch interessant wäre, offensichtlich gibt es auch Bauernregeln vom heiligen Gallus. Können Sie hier einige Worte dazu sagen?
Ja, das muss ich zuerst auch noch ein bisschen recherchieren. Ich muss gestehen, ich kenne nicht so viele Bauernregeln auswendig, aber man findet eine ganze Reihe von Bauernregeln. In einigen Bauernregeln taucht auch die heilige Hedwig auf. Das ist deshalb, weil ihr Gedenktag auch am 16. Oktober ist. Und deshalb werden die beide manchmal genannt. Zum Beispiel heißt es, mit St. Hedwig und St. Gall schweigt der Vögel Sang und Schall. Es zeigt auch ein bisschen, es kommt schon der Oktober, der Herbst zieht ins Land, es wird langsam schon Winter. Man sagt auch, auf St. Gall bleibt die Kuh im Stall. Wir gehen da nicht mehr raus, weil das Wetter ein bisschen garstiger wird. Oder St. Gallen lässt Äpfel und Schnee fallen. Also auch schon, es kann schon beides sein in dieser Zeit. Besonders lustig finde ich zwei andere Bauernregeln. Also die eine ist, tritt St. Gallus trocken auf, folgt ein nasser Sommer drauf. Oder gießt Gallus wie aus einem Fass, ist der nächste Sommer nass. Also sehr lustig, also ob es trocken oder nass ist, es wird auf jeden Fall sowieso nass im nächsten Sommer. Wir kennen das ja auch von anderen Regeln, es entstehen dann verschiedene, die sich dann gegenseitig auch wieder aufheben. Aber ich glaube, dass uns diese Regeln sagen, ja, das Wetter schlägt dann manchmal um, aber ich glaube, des Segens Gottes können wir uns auf jeden Fall immer sicher sein.
Der Segen, ein gutes Stichwort. Würden Sie uns abschließend, Kaplan Sebastian Wetter, den Segen spenden?
Das mache ich sehr gerne. Bitten wir auf die Fürsprache des heiligen Gallus, dass er uns die Energie und Kraft schenken möge, die auch ihn beseelt hat, vielleicht ohne ins Fanatische zu kippen wie er manchmal, dass wir aber auch die Orte der Ruhe finden, die Orte der Stille, die uns die Kraft Gottes spüren lassen, die diese Welt am Leben erhält, die alles aufblühen lässt und dass Gott auch aus dem, was wir wirken in dieser Welt, dass er auch aus dem auch etwas Großes machen möge. Und so segne und behüte euch der gütige und treue Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Vielen Dank für diese lebendige Darstellung vom Leben vom heiligen Gallus und das Wirken in der Region Bodensee, St. Gallen. Das war höchst spannend. Ich könnte Ihnen noch lange zuhören. Ich denke mir auch die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, nun wünscht Ihnen Radio Gloria einfach reicher Gottessegen. Und nicht nur Ihnen, sondern alle Leute, alle Menschen, die mit Ihnen in irgendeiner Weise verbunden sind. Reicher Gottessegen. Und möge auch der heilige Gallus und Columban und Ottmar treue Fürsprecher bei unserem Herrn für ihre Anliegen sein. Und wir freuen uns natürlich auf die nächste Sendung mit Ihnen, Kaplan Sebastian Wetter. Alles Gute, reicher Gottessegen und herzlichen Dank, Deo Gracias.
Ich danke herzlich, vielen Dank.
Das war die Sendung mit Kaplan Sebastian Wetter. Er sprach zum heiligen Gallus. Und wenn Sie die Sendung nochmals nachhören möchten, dann können Sie das unter www.radiogloria.ch Podcast oder Sie können auch eine CD im Studio in Baldeck bestellen. Bitte beachten Sie, dass unser Radio spendenfinanziert ist. Wir danken Ihnen für jedes Gebet, das sehr wichtig ist, und natürlich auch für jede Spende. Übrigens, sämtliche Referenten sind ebenfalls ehrenamtlich engagiert. Und so verabschiede ich mich von Ihnen allen, wünsche Ihnen reicher Gottessegen und mögen Sie in Gottes Hände behütet sein. Und ich wünsche Ihnen auch, dass Sie an einem schönen Tag die Freude verspüren, die schöne Stadt St. Gallen zu besuchen und einfach den Spuren vom heiligen Gallus und dem heiligen Ottmar zu folgen. Das wünsche ich Ihnen von Herzen, Ihre Andrea Marti.